Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Professor Dr.
Eva Asselmann.
Viel Spaß!
Nehmen wir uns ja häufig Riesensachen vor, die super diffus sind. Um wirklich etwas zu verändern im Leben, ist es aber wichtig, sich konkrete, kleine Ziele zu stecken, sich auf positive Erfahrungen, Erfolgserlebnisse zu fokussieren. Was kann ich denn schon? Wie kann ich daran aufbauen? Weil es braucht lange, um neue Gewohnheiten, neue Denkmuster wirklich zu etablieren. Und da ist es entscheidend, am Ball zu bleiben. Und das gelingt deutlich eher, wenn wir uns kleine Erfolgserlebnisse schaffen, als wenn wir uns von Anfang an übernehmen. Und auch dieser Umgang mit Gefühlen, da wissen wir aus der Psychologie, wenn man das alles beiseite schiebt, Angst, Scham, Wut, es wird nicht besser. Es ist wie bei so einem Ball, den du dauerhaft unter die Wasserfläche drückst. Das zieht super viel Energie, du kommst da aber nicht weiter. Und wenn wir uns dem stellen, wenn wir sagen, boah, ich habe da wahnsinnige Angst vor diesem Auftrag oder dass ich meinen Job verliere oder sonst wie, und das erstmal zulassen, dass diese Angst da ist, ohne sie direkt wegzuschieben, nimmt die paradoxerweise häufig schon ab. Und wir finden dann einen viel besseren Umgang mit genau diesen Emotionen. Auch im Alltag strugglen ja gerade total viele, weil das Leben gefühlt immer mehr zu viel wird.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Mein Name ist Gabriel Rath und ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Heute geht's in ein ganz besonderes Gespräch, und zwar durfte ich mit einer der jüngsten Professorinnen des Landes sprechen, Professor Dr. Eva Asselmann, und ihr Buch ist gerade in aller Munde, Too Much. Wir sprechen über ihren aktuellen Spiegel-Bestseller und sie zeigt uns, wie Menschen in unsicheren Zeiten wieder stark werden. Sie ist Psychologin, Speakerin und ist gerade überall auf allen Bühnen, ist im TV, ist auf LinkedIn hoch und runter, und ich habe mich mit Eva hingesetzt und wir haben gesprochen. Es geht so ein bisschen um ihre Story natürlich. Mich interessieren immer die Geschichten der Menschen und die Beweggründe. Und dann geht es aber auch ganz konkret darum, was wir jetzt tun können, um in dieser unsicheren Zeit resilienter zu werden und vielleicht sogar stärker wieder rauszukommen aus dieser krisenhaften Zeit. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Inspiration. Wenn es euch gefällt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Das könnt ihr gerne auch jetzt noch tun. Ich gebe mir wirklich Mühe, wer mir folgt, weiß das. Ich fahre durch die ganze Republik, ich spreche Leute an, ich versuche hier wirklich spannende Themen auch vors Mikro und in eure Ohren zu bekommen, und ihr könnt das Ganze gerne supporten mit einem Abo. Vielen Dank dafür und jetzt geht's los. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Eva heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Hallo Gabriel, schöne Grüße aus Köln.
Da bist du gerade eingetroffen, ne? Du bist viel unterwegs aktuell.
Ja, ich komme relativ um, weil ich ja gerade mein Buch vorstelle und in die Welt bringe. Und genau, da habe ich viele Vorträge, Auftritte und so weiter. Und reise viel, ist aber auch schön.
Und heute bist du sogar im Fernsehen. Das, was meine Kinder gar nicht mehr kennen, das muss man denen auch nochmal erklären.
Ja, ich bin heute Abend beim Kölner Treff. Ist schon interessant, wie sich diese ganze Medienlandschaft verändert hat über die Zeit. Habe ich tatsächlich heute auch viel drüber nachgedacht.
Schaust du noch Fernsehen?
Ich habe gar keinen Fernseher. Ich schaue immer Fernsehen. Ich habe mir überlegt, ob ich mir einen holen soll, aber na, ich mag das in Hotels, den einfach anzumachen, ja, und mir dann irgendein Zeug anzuschauen. Das ist so mein Hotelding. Ich merke aber auch, dass ich den dann meistens nach einigen Minuten wieder ausmache, weil ich nebenher dann irgendwelche anderen Dinge tue und mich das dann ablenkt und ja, da muss man sich vielleicht dann nicht unbedingt noch einen anschaffen. Mal schauen.
Geht mir auch so. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, Too Much. Du bist gerade ziemlich erfolgreich unterwegs damit. Das Interesse ist sehr groß, auch auf meiner Seite. Ich habe viele Fragen mitgebracht. Und wir wollen heute mal schauen, worum es da geht, und wollen dich natürlich zu Beginn auch erstmal kennenlernen. Es gibt ja hier eine schöne Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, 12 Jahre alt, spricht ja hier das Intro ein und hat dich jetzt schon introduced. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst. Was würdest du ihr sagen?
Also ich bin Wissenschaftlerin und ich untersuche oder versuche herauszufinden, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich und Ich versuche herauszufinden, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten, warum wir uns daran auch unterscheiden und wie wir es schaffen, möglichst gut mit Stress und mit Herausforderungen im Alltag umzugehen, dass es uns weiterhin gut geht und wir über längere Zeit nicht erschöpfen.
Und das ist ja auch ein Thema, was schon Kinder und Jugendliche betrifft. Also ich als dreifacher Vater sehe das auch bei meinen Töchtern. Das sind ja drei Mädchen bei uns. Die sind dann auch von der Schule schnell gestresst und fühlen sich da sehr unter Druck. Und dann kommen noch soziale Medien dazu. Also früher ging der Stress ja gefühlt in der Arbeitswelt los. Heute geht er ja schon etwas eher los, hat man den Eindruck.
Ja, und ich finde, daran sieht man immer, wie wichtig das ist, so psychologische Kompetenzen früh zu vermitteln. Nämlich nicht erst später bei irgendwelchen Weiterbildungsseminaren, sondern schon in der Kita, in der Schule, damit Kinder lernen, auch mit so Situationen umzugehen, wenn eine Klassenarbeit daneben geht, wenn man irgendwie ausgeschlossen wird oder eine blöde Situation war in der Schule. Und lange Zeit hat man ja immer gesagt, das ist irgendwie so Soft Skills, wurde immer ein bisschen belächelt. Naja, Psychologie, eine private Angelegenheit, ist es aber gar nicht. Also es ist eigentlich ein wahnsinnig wichtiger Skill, den wir brauchen als Einzelne, aber auch Unternehmen, ganze Gesellschaften, um handlungsfähig zu bleiben, in einer Welt, die sich ja gerade rasant beschleunigt, und durch KI wird das sicherlich auch noch ein Tucken mehr werden.
Mhm. Erzähl mal, wo kommst denn du her und wie bist denn du aufgewachsen?
Ich bin Kölnerin von Hause aus, aufgewachsen in Köln und ja, ich bin hier zur Schule gegangen. Ich war auch immer relativ leistungsorientiert. Also ich war relativ schlecht im Sportunterricht. Sehr, sehr auffällig, aber gut in anderen Fächern, und hatte dann auch schnell so den Stempel auf. Diejenige, die gut in der Schule ist. Und wenn du einmal diesen Stempel auf hast, erwarten das andere von dir. Irgendwann erwartest du es auch selbst von dir, und dann entsteht leichter auch mal Druck, dass man das Gefühl hat, ich muss performen, ich muss gut sein, ich muss meine Leistung erhöhen und so weiter. Deswegen kenne ich das gut.
Wurdest du auch als Streberin bezeichnet? So war das bei uns früher auch in der Schule, dass die, die so richtig gut waren, da aus Neid heraus, weil man selber dann vielleicht nicht so gut war, waren das dann so die Streber.
Ja, kenne ich auch. Ich habe tatsächlich eine Klasse auch übersprungen, und das ist dann schon so der Benchmark vom Strebertum. Also ich hatte immer ein paar gute Freunde, die mich kannten und so, aber ja, das ist auch so ein deutsches Ding, habe ich manchmal das Gefühl.
Ist doch eigentlich seltsam, dass man das so, dass das fast wie ein Schimpfwort früher war, ne? Du Streber. Dabei ist es doch eigentlich was Tolles, strebsam zu sein.
Ja, ich glaube,
was das sagt die Psychologin dazu?
Ja, wir haben ja in Deutschland ein sehr starkes Empfinden für Gerechtigkeit und für Ungleichheit. Und wenn da jemand heraussticht mit einer besonderen Leistung oder auch später im Berufsleben, wenn jemand sehr, sehr viel verdient, sehr erfolgreich ist, ist mein Eindruck, dass wir gerade in Deutschland uns so ein bisschen schwer damit tun, anderen das zu gönnen. Also sehr viel Neid, so ein bisschen Missgunst. Warum ist der so strebsam? Oder irgendwelche Gründe findet man ja immer, warum der Erfolg jetzt nicht so für sich stehen darf. Und ich finde das schade. Ich finde, da können wir uns zum Beispiel von den USA eine Scheibe abschneiden, dass man so ein bisschen offener ist und auch anerkennt, wenn jemand etwas leistet oder gut in etwas ist.
Hast du denn mal ergründet, warum du so strebsam warst?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du früh merkst, dass du gut in etwas bist, dann erwarten ja das auch andere von dir. Irgendwann erwartest du das selbst von dir, und dann wird das zum Teil deiner Identität.
Die Self-Fulfilling Prophecy.
Ja, genau. Wenn halt viele sagen, boah, ja, die ist ja die Klassenbeste oder die ist super gut, die schreibt immer nur 1+ mit Sternchen. Das wird ja dann auch schnell in so Kategorien gepackt. Es gibt dann irgendwie die Loser und die Überflieger, aber dass das auch innerhalb von Personen variabel ist und es Abweichungen gibt, wird ja dann gerne mal übersehen. Und so dieses äußere Bild, was andere dir feedbacken, übernimmst du natürlich irgendwann. Und ich glaube, das war auch bei mir so.
Und was war so dein erster Job, den du hattest? Vielleicht auch als Schülerjob oder im Studium? Ja. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, kann ich sehr gut. Lustige Geschichte. Meine Eltern, die wollten in den Sommerurlaub fahren, und ich hatte da keine Lust drauf. Ich war 15, und deswegen habe ich mir einen Job gesucht im Seniorenheim und wollte da mitarbeiten in der Küche. Und das war relativ tricky, weil ich halt noch nicht 16 war. Und dann braucht ihr schon jemand, der mich sehr gut kannte, damit das so durchging und niemand das Gefühl hatte, es ist jetzt irgendwie arbeitsrechtlich problematisch. Hat dann aber geklappt, weil ich da ein paar Leute kannte und so. Und ich konnte meine Eltern auch überreden. Und dieser Job war tatsächlich körperlich extrem anspruchsvoll. Also es war so eine Großküche, wo man dann zum Beispiel auch die Spülmaschine immer ausräumen musste im Sommer. Und das war sehr heiß, sehr feucht, auch körperlich anstrengend mit dem vielen Geschirr, was man immer tragen musste. Und ich habe da, glaube ich, einen denkbar schlechten Job abgegeben. Und die Leiterin dieser Küche sagte dann irgendwann vor versammelter Mannschaft, dass ich jetzt rausfliege und dann nicht mehr kommen darf. Und das war meine allererste Erfahrung im Job, also wirklich vor allen Kollegen rausgeworfen zu werden. Und ich dachte mir so, oh Gott, wie soll das nur werden? Ein sehr interessanter Einstieg in den Job.
Meine älteste Tochter, die wurde am ersten Tag ihres FSJs gekündigt.
Oh Gott.
Auch total traumatisch, weil sie auch mentale Themen hat und dann wurde ihr das nicht zugetraut, dass sie das dort schafft. Und dann wurde gesagt, sie kann bitte sich erstmal um sich kümmern und darf jetzt wieder gehen. Und also wie schlimm das eigentlich ist, wenn man ganz zu Beginn wieder gehen soll, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil das manchmal, glaube ich, auch so Leute sind, die überhaupt nicht darüber nachdenken, was das jetzt für einen Impact hat auf einen jungen Menschen, der noch gar keine Erfahrung hat, dass es auch super verletzlich ist und sehr prägend, wenn man das so macht, also vor allen Leuten oder auch mit so harten Worten. Ja, also es macht schon was mit einem in dem Moment.
Ich frage mich natürlich auch, was wir dafür tun können, dass unsere Kinder und auch jetzt die Generation, die einfach nachkommt, dass die sich gut entwickeln können und ihre Potenziale entfalten können. Jetzt kann man natürlich über Systeme reden, das ist ja nachher auch die Brücke so ein bisschen zu deinem Buch. Du sagst ja auch, dass wir uns mal anschauen müssen, wie sind so die Rahmenbedingungen. Aber was hast du so als Psychologin für einen Blick da drauf? Was können wir als Eltern, als Schulen, als Gesellschaft dafür tun, dass Kinder auch strebsam und motiviert sich entwickeln können?
Wir haben ja auch häufig so einen Blick auf Fehler, Misserfolge, Scheitern, dass wir jemandem gerne vor Augen führen, was jetzt alles noch nicht gelangt hat. Weil wir glauben, das ist effizient, wenn man an dem rumbastelt, was eben noch nicht optimal ist. Für die psychische Entwicklung ist es aber essentiell, dass man auch positives Feedback, wo sind eigentlich Stärken, Kompetenzen, was ist schon da, was wurde gut gemacht. Erstens ist es sehr viel einfacher, genau das auszubauen, anstatt unendlich an irgendwelchen vermeintlichen Makeln und Dingen, die uns nicht liegen, rumzuarbeiten. Viel wertvoller, einfach den positiven Hebel zu spielen und sich genau auf das zu fokussieren. Und dann verdeutlicht das einem Kind natürlich auch, was es schon kann, was es beiträgt, was wertvoll ist. Und das ist eine totaler Driver von Motivation. Man geht dann viel motivierter, positiver an eine Sache heran, meistert die eher und so kann sich eine positive Spirale entfalten. Also Fokus auf das Positive, Feedbacken, Vorbild sein, wie gehe ich eigentlich um mit Schwierigkeiten, mit Fehlern, flippe ich aus oder bleibe ich ruhig und suche nach einer Lösung.
Ich habe auch den Eindruck, Eva, dass Eltern dann auch, so wie vielleicht auch Führungskräfte früher in der Arbeitswelt, dass die so eine Rolle spielen und irgendwie so tun, als ob immer alles super ist. Das hattest du auch in einem anderen Podcast mal erzählt. Also, dass man so Dinge verharmlost und gar nicht so darüber spricht, was es auch für Probleme gibt, ja, oder auch Konflikte nicht zeigt. Das kenne ich auch. Meine Eltern haben sich nie gestritten, also vor uns. Das macht man nicht. Und also meine Frau und ich zumindest versuchen auch mal zu zeigen, dass das dazugehört und dann natürlich, dass man sich auch verträgt. Also vielleicht müssen wir da auch ein bisschen ehrlicher machen Richtung Kinder.
Voll. Ich glaube, das ist auch noch so ein Relikt aus der Nachkriegszeit, wo ja viele versucht haben, einfach alle Grauen des Krieges beiseite zu schieben. Man hat heile Welt gespielt, hat das nach außen hin verkörpert. Ich bin stark, ich lasse nichts an mich ran.
Ja.
Und das ist natürlich in so einer Situation schon irgendwie funktional, gerade wenn Dinge so krass sind, dass man irgendwie auch weiter funktionieren muss und das sonst einen überwältigen würde. Aber langfristig ist das keine gute Haltung, um zu lernen und zu wachsen. Weil da hilft es ja, sich wirklich mal konstruktiv anzuschauen, warum ist das gerade nach hinten losgegangen? Was war vielleicht nicht gut an meinem Verhalten und wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen? Und wenn wir lernen, das konstruktiv zu machen und auch unseren Kindern vorzuleben, ist es total hilfreich, damit man sich nicht so duckt oder auch Angst hat vor Fehlverhalten, sondern sich sagt, hey, ist jetzt nicht optimal gelaufen, aber ich schaue mir einfach an, wie es beim nächsten Mal besser sein kann. Und auch dieser Umgang mit Gefühlen, da wissen wir aus der Psychologie, wenn man das alles beiseite schiebt, Angst, Scham, Wut, es wird nicht besser. Es ist wie bei so einem Ball, den du dauerhaft unter die Wasserfläche drückst. Das zieht super viel Energie, du kommst da aber nicht weiter. Und wenn wir uns dem stellen, wenn wir sagen, boah, ich habe da wahnsinnige Angst vor diesem Auftrag oder dass ich meinen Job verliere oder sonst wie, und das erstmal zulassen, dass diese Angst da ist, ohne sie direkt wegzuschieben, nimmt die paradoxerweise häufig schon ab. Und wir finden dann einen viel besseren Umgang mit genau diesen Emotionen.
Seit wann interessierst du dich eigentlich für Psychologie?
Schon immer. Also, ich war schon immer super interessiert daran, warum sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Ich habe viel Astrid Lindgren gelesen mit meinen Eltern und fand zum Beispiel Carlsson vom Dach immer super strange, dass der so egozentrisch war, und habe mich da schon immer gefragt, das kann ich noch ganz genau erinnern, warum der sich eigentlich so verhält, und habe meiner Mutter da auch Löcher in den Bauch gefragt. Also es ist so ein Thema, was mich ein Leben lang schon interessiert.
Aber natürlich auch Pippi oder Michel, die sind ja alle so ein bisschen anders, ne?
Ja, ich fand immer die Kinder von Bullaby am besten. Das weiß ich noch. Ja, ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich diese ganzen Protagonisten auch so
die Kinder sind die Helden,
anschaut, ne?
Ja. Die Kinder sind gefühlt mutiger als die Erwachsenen dort in den Geschichten.
Ja, auch so. Ja, Identifikationsfiguren, wo wir uns auch selber eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Ja.
Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, da in diese Richtung will ich auch beruflich gehen? Das hat den Ausschlag gegeben?
Es war relativ klar. Weil ich mich ja schon immer für dieses Thema begeistert habe, habe ich das dann auch immer weiter vertieft. Also ich habe mir dann zum Beispiel so Gehirn und Geist oder Psychologie heute im Abo geholt. Und da liegt es natürlich dann irgendwann sehr nahe, dass man genau das auch studiert. Ich habe das während des Studiums auch nie bereut. Also ich hatte Freundinnen, die haben dann so gesagt, boah, ich weiß nicht, ist das das Richtige? Sollte ich nochmal was anderes machen? Das gab es bei mir nie. So innerhalb des Faches habe ich mir natürlich schon überlegt, möchte ich jetzt Wissenschaft machen oder möchte ich Therapeut werden oder in der Wirtschaft arbeiten. Aber dass Psychologie genau mein Ding ist, das ist bei mir eigentlich so eine objektive Tatsache.
Ich habe ja mal Soziologie studiert, also Soziologie und Politikwissenschaft, und dann hieß es auch immer, was willst du damit machen? Überhaupt die geisteswissenschaftlichen Fächer, ne? Und es war auch ehrlich gesagt vielen, die da studiert haben, auch lange unklar, was sie damit machen wollen. Aber du hast dir dann schon überlegt, wohin es gehen soll, ja?
Ja, ich hatte teilweise mal überlegt, ob ich Jura machen soll, weil ich Jura voll spannend finde. Einmal so True Crime und so, wobei das natürlich relativ speziell ist, weil das ja auch viel über Menschen aussagt, gerade die Extreme. Aber auch so Gesetzestexte, wie man die auslegen kann, wie die gestaltet sind, wo die herkommen. Ja, aber ich hatte schon immer auch eine Faszination für so naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, also erforschen, wie Menschen sind, um da so Zusammenhänge zu verstehen.
Gab's so in deinem Studium ein Thema, das dich besonders umgehauen hast? Irgendwas, was du gelernt hast, wo du gesagt hast, krass, so ein Augenöffner?
Ja, ich fand, wie wahrscheinlich viele Leute, die klinische Psychologie immer besonders spannend. Deswegen, weil man da Einblicke bekommt in Fallbeispiele und in Lebenswege von Menschen, die man so auf der Straße nicht sieht. Weil natürlich viele Menschen, die jetzt zum Beispiel eine krasse Depression haben oder eine Angststörung, die leben in der Regel sehr zurückgezogen und schränken ihr ganzes Leben ein. Auch so innerlich diese Gefühlswelt, wie starke Ängste einige Menschen haben oder auch so Issues mit sich. Es sind ja so Themen, die Menschen in der Regel mit sich selbst ausmachen und die im Verborgenen bleiben. Und es ist sehr faszinierend, das zu sehen, wie sich so ein Lebensweg entwickelt, wie sowas auch zustande kommt, dass es so viele Menschen gibt, die strugglen, weil wir immer meinen, wenn wir mal auf Social Media gehen, dass bei allen anderen alles wunderbar läuft. Und sich dann auch zu überlegen im Kleinen, auf wie viele Menschen das eigentlich zutrifft, weil bei fast jedem Störungsbild ist es so, dass man auch Anteile von sich selbst erkennt oder sich sagt, ich kann das irgendwie nachvollziehen, wenn auch vielleicht nicht so extrem. Und das ist schon spannend, weil man da auch mit so gewissen Tabus bricht.
Hm. Und du bist dann auch relativ fix durch dein Studium durch. Das kanntest du schon aus der Schulzeit mit der Geschwindigkeit und bist dann eine der jüngsten Professorinnen geworden.
Ja, ich habe mit 23 mein Studium abgeschlossen, dann mit 25 promoviert, mit 28 habilitiert, war dann mit 31 auf der Professur. Mir war das früher immer... Ja, ich war relativ ehrgeizig und ich wollte dann auch immer in kurzer Zeit so Ziele erreichen. Das ist ja auch irgendwie so ein beruhigendes Signal ist, dass man noch on track ist quasi. Ich habe dann irgendwann erkannt.
Du hast es aber nicht gemacht, weil andere das von dir erwartet haben. Du hast es wirklich gemacht, weil du dir das selbst als Ziel gesteckt hast.
Ja, was halt hier Ziel stecken? Es ist so, du kannst nicht alles kontrollieren. Zum Beispiel bei einer Promotion, da liegt dann dein Paper irgendwo bei einer Zeitschrift, wird monatelang nicht begutachtet und dann geht's auch nicht weiter mit der Promotion. Also du kannst das nur bedingt selber steuern. Ich hatte aber schon immer den Daumen drauf, dass ich schnell bin. Weil das so ein Teil meines Selbstkonzepts war, glaube ich. Und das für mich jetzt auch schwierig gewesen wäre zu sagen, boah, ich habe jetzt länger gebraucht oder so. Es ist aber, glaube ich, ganz wichtig, sich genau davon freizumachen. Das habe ich auch erkannt. Einmal, weil es viele äußere Faktoren gibt, die wir nicht beeinflussen können. Und was ja wirklich wichtig ist für eine Entwicklung, ist auch sich ja langfristig ambitionierte Ziele zu stecken. Und da ist es ganz normal, gerade wenn du sehr ambitioniert bist, dass es Durstphasen gibt, wo du ganz viele Misserfolge hast, wo ganz viele Dinge nicht klappen, weil man eben noch dazulernt und so weiter. Und da musst du dich ja immer wieder damit auseinandersetzen, dass da jetzt vielleicht 5 Monate in einen Antrag investiert wurden, der am Ende abgelehnt wurde. Und das ist jetzt halt so. Und um damit langfristig gut umgehen zu können, ist es sehr wichtig, so eine Grundgelassenheit zu haben. Also sich nicht so ganz enge Ziele zu stecken und dann zu verzweifeln, sondern wirklich das als so eine langfristige Sache zu sehen mit einer Tendenz, einer Richtung, ohne sich da an so kleinen vermeintlichen Benchmarks festzumachen.
Das Thema Ambition finde ich sehr interessant. Ich habe auch den Eindruck, dass wir aus der Gallup-Studie ablesen können, dass die Ambition oft fehlt, weil es gibt ja eine große Unzufriedenheit bei der arbeitenden Bevölkerung und die resultiert ja auch aus einer gefühlten Ohnmacht. Ja, ich bin jetzt hier irgendwie drin und dann sehen wir die Wechselbereitschaftsstudie, also ein Drittel der Leute kann sich vorstellen zu wechseln. Nur ein kleiner Teil davon macht es dann am Ende auch, aber irgendwie ist einerseits wohl der Wunsch auch da, aber ich habe so den Eindruck, die Ambition fehlt, weil die Ambition würde ja bedeuten, ich mache dann auch, ich gehe dann auch los. Ne? Das ist ja der Unterschied zum bloßen Wunsch.
Ja, und ambitioniert sein heißt ja auch, die Gefahr einzugehen, dass es eventuell nicht gleich klappt, dass man Misserfolge erlebt. Und wenn ich gar nicht erst irgendwas ausprobiere, kann ich auch nicht scheitern. Also es ist sehr sicher, keine Ambition zu haben, weil ich da niemals mit meinen eigenen Fehlschlägen konfrontiert werde. Aber natürlich fatal und schade. Also wir brauchen, um uns zu entwickeln, auch um langfristig erfolgreich zu sein, brauchen wir eine Frustrationstoleranz, dass wir bereit sind, uns mit all dem auseinanderzusetzen und dass wir auch bereit sind, dass Dinge nicht perfekt sind. Gerade Leute, die sehr gut sind, wünschen sich ja am liebsten, dass alles ganz gerade verläuft, perfekt, ohne irgendwelche Makel. Das gibt's aber nicht in der realen Welt. Also es gibt immer wieder Umwege. Es gibt Situationen, wo man sich verdammt scheiße verhalten hat und sich im Nachhinein denkt, oh nee, warum? Das können wir aber nicht revidieren. Wir können nur schauen, dass wir langfristig Dinge anders machen und das akzeptieren, dass eben nicht immer alles perfekt ist.
Aber bei dir sieht es zumindest schon sehr geradlinig aus. Dann jetzt das Buch, was gerade so richtig einschlägt. Gab es auch mal so einen richtigen Fuck-up?
Boah, was meinst du, wie viele Anträge und Paper und Ideen ich schon irgendwo eingereicht habe, was dann alles abgelehnt wurde? Also in den letzten 6 Wochen wurden 3 große Forschungsanträge von mir abgelehnt. Vor 2 Jahren, da habe ich, Ewigkeiten an einem Projekt gearbeitet, was dann direkt rausgeflogen ist.
Und wie gehst du damit dann um? Also ärgert dich das oder kannst du das relativ schnell abhaken?
Ich bin da deutlich gelassener jetzt als früher. Also mittlerweile ist das für mich so ein Business-Ding, wo ich mir denke, ja, es ist so, aber es ist halt trotzdem manchmal so, dass ich mir so denke, okay, und dafür hast du jetzt Wochen investiert, Abende, wo man da saß und irgendwelche Dokumente ready gemacht hat. Das ist in dem Moment schon schmerzhaft. Ich lasse es dann meistens so ein bisschen erstmal sacken und liegen und schaue mir das dann nach so 2-3 Wochen nochmal an, was da angekreidet wurde und überlegt mir dann, wie ich da jetzt am besten weitermache. Und bei diesem großen Projekt vor 2 Jahren, da, ehrlich gesagt, habe ich während dieses Projektes geheiratet und habe dann die Hochzeitsvorbereitung auch so runtergefahren. Also ich war super gestresst, weil ich ja an diesem Antrag gearbeitet habe. Und habe dann halt so, ich dachte mir immer so, oh ja, jetzt Hochzeit vorbereiten, ich habe da eigentlich gar keine Zeit für. Und als dann dieses Projekt abgelehnt wurde, da dachte ich mir so, boah, das ist eigentlich so schade, dass man sich so einzelne Punkte seines Lebens so vermiest und das sollte nicht nochmal vorkommen und ich muss da auf jeden Fall gelassener werden und sich so zu verkrampfen auf eine Sache und dann andere Lebensbereiche außen vor zu lassen, das ist keine gute Idee. Es war eine sehr wichtige oder nochmalige Erkenntnis da und ich versuche auch immer andere Lebensbereiche zu verfolgen.
Es war too much.
Ja, ich hatte in der Zeit halt dann wenig Freunde getroffen und klar. Irgendwie dann auch vieles eher so als Belastung gesehen. Das ist ja auch immer eine Perspektivsache. Wenn du zum Floristen gehst, um deine Hochzeitsgestecke zu besprechen, dann kannst du das entweder als eine Belastung sehen, weil du in der Zeit jetzt irgendwie nicht deinen Forschungsantrag schreibst, oder als etwas sehr Schönes für einen der schönsten Tage deines Lebens, den du jetzt gerade aktiv gemeinsam mit deinem Partner gestaltest. Und dieser Blickwinkel ändert ja total viel. Und so ist es bei ganz vielen Dingen im Leben.
Und dein Partner hat dann die Orga übernommen, größtenteils?
Nee, mein Partner, der hat auch
keine Zeit. Ja, schwierig.
Nee, es war eine sehr schöne Feier am Ende. Aber man hätte das vorher mehr so genießen können. Das ist ja einfach so, die Handlung bleibt dieselbe, aber die Perspektive, die verändert alles. Oder auch im Supermarkt an der Kasse. Ich hatte schon oft die Situation, dass ich da stand und mir dachte so, oh nee, eine Schlange, ich muss jetzt irgendwie ABCDE machen. Aber man kann es halt auch anders machen und sich sagen so, hey, ist jetzt halt so, ich atme ein paar Mal kurz durch, ich schaue mich ein bisschen um, ganz entspannt.
Ich habe eine Pause geschenkt bekommen, genau.
Ja, genau. Und das macht halt total viel aus. Und auch so Freundschaften, Hobbys, Interessen, das zu pflegen und zu verfolgen neben dem Job, das gibt dir ja auch ganz viel Energie, um dann umzugehen mit einem Rückschlag, weil dich das ja auffängt. Also wenn du nur noch arbeitest und dich nur mit dem Job identifizierst, hast du ja auch gar keinen Ausgleich mehr. Und wenn dann was abgelehnt wird, ist das ja auch viel, viel vereinnahmender, als wenn du weißt, ich habe aber noch ganz viele andere schöne Dinge in meinem Leben.
Das kenne ich auch so. Es gibt ja immer Leute, die gehen sehr damit raus, dass sie ihren Job lieben und dass das ihre Erfüllung ist und haben dann auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Das habe ich schon einige Male kennengelernt. Und wenn dann da aber was wegbricht, dann ist es gleich eine Identitätskrise. Das ist, glaube ich, auch so ein New Work Missverständnis, dass man immer die absolute Liebe und das ganze Leben muss da drin aufgehen in dem Job. Ich glaube, so muss es bei weitem nicht sein. Es wäre gut, wenn wir was finden, was wir gerne machen, wo wir uns auch entwickeln können, was auch zu uns passt, zu unseren Interessen und Stärken und Werten. Aber das Leben ist größer, glaube ich, auch. Und zum Thema Hochzeitsvorbereitung, meine Frau und ich hatten uns übrigens richtig den Riss gegeben damals. Das war so 2011. Und dann auch überlegt, wer sitzt denn wo? Das ist nämlich ein Riesenthema, die Familie. Wer sitzt denn wo nachher bei der Feier? Und dann hatten wir irgendwann tatsächlich ein System und kommen dann abends dahin. Also wir waren wirklich in der Kirche und sind dann in die Location. Und da waren halt keine Namensschilder. Und dann haben wir den Caterer gefragt, was ist hier los? Und dann meinten die, hier sind gar keine Schilder angekommen, sodass am Ende meine Oma neben der Box saß und einen gefühlten Hörschaden hatte. Also auch mit diesem Problem mussten wir dann umgehen. Also egal, wie man sich vorbereitet, ja, will ich nur sagen, es kann dann sowieso auch immer nochmal anders kommen.
Voll. Und bei Hochzeiten sieht man das ja auch, es wird ja auch immer so ein bisschen kommerziell ausgeschlachtet, der schönste Tag deines Lebens. Und ich finde immer, wenn man mit dieser Erwartungshaltung an eine Sache rangeht, egal ob es jetzt die Hochzeit oder irgendwas anderes ist, boah, die Erwartung, die kann ja gar nicht erfüllt werden. Der Druck ist im Vorhinein einfach so groß. Also so ein bisschen Piano, Gelassenheit und Fokus auf die kleinen Dinge im Alltag. Wissen wir auch aus der Forschung.
Ja.
So große Erfolge werden maßlos überschätzt. Wir sind danach kurzfristig glücklich. Das hält vielleicht ein paar Tage oder Wochen an. Danach kehren wir zurück zu unserer Baseline. Selbst Lottogewinner sind langfristig nicht zufriedener. Und deutlich stärkere Glückstreiber sind die vielen, vielen kleinen Momente im Alltag. Also mal den Kaffee morgens genießen, Beziehungen, Abwechslung reinbringen.
Ich habe ja früher Musik gemacht in meinen 20ern, so Rap- und Hip-Hop-Kram. Und für einen Freund von mir hat das dann ja geklappt. Der ist dann kommerziell sehr erfolgreich geworden als Materia. Hast du bestimmt auch schon mal irgendwie was von gehört.
Ja.
Der ist ja dann auch aufgetreten, Rock am Ring, Rock im Park, also vor Zehntausenden von Menschen. Und erzählte dann auch, dass wenn er dann nach Hause kommt, er hat ein Haus auf der Insel Rügen, wo er ein bisschen abseits lebt, dann fällt er da fast wie in so ein Loch auch, ne? Weil das ist dann nach so einem großen Erfolg auch recht schwer, dann wieder sich mit der gefühlten Normalität auseinanderzusetzen.
Mega. das wissen wir auch zum Beispiel von Olympioniken. Du hast dann halt ein Ereignis, wo du krass drauf hingearbeitet hast. All deine Stress- und Glückshormone, die sind ausgeschüttet. Du standest am Rampenlicht und dann bist du auf einmal ganz alleine zu Hause und fällst in so ein Loch, weil du ja auch gar nicht über dieses Event hinaus geplant hast und musst erstmal diesen Kontrast regulieren. Also das ist super herausfordernd.
Bin ich mal gespannt, wie es bei den Astronauten ist, die jetzt von der Artemis 2 Mission zurückkehren. Also was soll danach noch kommen, ne?
Ja. Das ist toll. Ja. Ja. Und der Druck ist natürlich krass. Zum Beispiel, angenommen, du räumst jetzt mehrere Goldmedaillen ab oder du stürmst die Charts. Das ist natürlich super schön, aber wenn du danach nochmal ein Projekt machst, erwarten andere das ja auch tendenziell. Und alles, was nicht annähernd da heranreicht, wird dann auch eher als Misserfolg gelabelt. Also der Druck und Stress steigt da sehr schnell.
Lass uns über dein Buch reden, Too Much, warum wir Kontrolle suchen und Kraft im Loslassen finden. Wie kam es dazu?
Einmal forsche ich zu dem Thema, also sehr naheliegend. Dann habe ich aber zwei Dinge in den USA erlebt, die mich total beschäftigt haben. Also ich war für einen Forschungsaufenthalt an der UCLA als Guest Researcher und habe da erstmal die Wahlen von Trump erlebt. Und da hat sich ja sehr abgezeichnet, wie viele Menschen sich ohnmächtig abgehängt fühlen. Und gerade dann werden so einfache, populistische Antworten super attraktiv. Das hat mich
Hast du ihn noch erlebt?
Nicht
bei
in
euch
Person.
In der Gegend?
Nee, nicht in Person. Ich war aber zum Beispiel bei vielen politischen Vorträgen, wo es immer hieß, dass da so ein ganz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen. Jeder sprach natürlich auch darüber. Also auch wenn ich ihn jetzt nicht in Person gesehen habe, ich fühlte mich sehr nah dran an dem Geschehen. Und dann habe ich die Waldbrände in L.A. hautnah miterlebt. Ich war auch evakuiert. Also das ging rasend schnell. Ich hatte morgens noch einen Termin an der Uni, alles ganz normal. Und als ich abends mit dem Bus nach Hause gefahren bin, da war der Himmel tief schwarz. Normalerweise sieht man in Santa Monica immer einen wunderschönen malerischen Sonnenuntergang. Das war alles nicht mehr. Und als ich zu Hause ankam, da wirkte es echt so, als wenn der Brand um die Ecke lodert. Also unbeschreiblich, ich habe sowas noch nie erlebt und stand da erstmal nur und wusste überhaupt nicht, was ich denken sollte. Ich war dann evakuiert eine Woche und habe in dieser Zeit aber sehr viele Menschen gekannt oder kennengelernt, die wirklich alles verloren haben, was sie sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben. Ich war auch an Silvester noch bei einer Party gewesen in Malibu auf einem riesigen Anwesen. Das war eine Woche nicht mehr existent. Und es ist krass, das so aus nächster Nähe mit zu erleben, einmal selbst zu spüren, dieses Gefühl von Ohnmacht gegenüber der Natur, was das körperlich mit dir macht, dann aber auch zu sehen, wie Menschen mit solchen Krisen umgehen, wie sie sich da Stück für Stück wieder herausarbeiten. Das hat für mich zwangsläufig zu der Frage gestellt, wie gehen Menschen eigentlich um mit sowas, wie schaffen wir das, trotz solcher Erfahrungen handlungsfähig zu bleiben, im Großen wie im Kleinen, weil auch im Alltag strugglen ja gerade total viele, weil das Leben gefühlt immer mehr zu viel wird.
Ja, das sehen wir in der Arbeitswelt, das kennen wir aus dem Privaten, das kennen wir aus den Gesprächen im Supermarkt. Irgendwie sind alle so latent genervt bis überfordert. Und dann gibt's natürlich wiederum immer diejenigen, die appellieren und Mensch, es wird schon alles. Ja, trotzdem müssen wir ja auch zugeben, dass es echt viel geworden ist, ne? Dass dieses Gefühl von Überfordertsein sich bei sehr, sehr vielen einfach eingestellt hat.
Voll. Ich beschreibe das auch in dem ersten Teil des Buches, woran liegt das eigentlich? Und das ist nicht ein Faktor, sondern es sind viele Ursachen. Durch die Technik das rasante Tempo, dann diese permanente Reizflug, die Erwartung, die Vergleiche, Einsamkeit und so weiter. Und ganz viele haben mir jetzt auch im Kontext des Buches rückgemeldet, boah, das war so ein Augenöffner für mich zu sehen, dass das auch strukturelle Ursachen hat und dass ich selbst nicht einfach nur zu schwach bin, weil ich dachte, nur mich betrifft das. Nur mir wächst alles über den Kopf, aber es scheint ja doch eine Dynamik zu sein, die erklärbar ist. Und das finde ich so wichtig, darüber aufzuklären, damit Menschen solche Prozesse besser einordnen, verstehen und auch bewältigen können.
Und auch in der Arbeitswelt war es ja in der Vergangenheit so, dass Führung, Management, sehr viel mit Kontrolle zu tun hatte, zumindest mit der Vorstellung von Kontrolle oder dem Wunsch davon. Und jetzt haben wir nach der Pandemie auch gesehen, dass viele sich das zurückwünschen, die Mitarbeitenden zurückbeordern, weil man hofft, mit den alten Instrumenten in der neuen Zeit erfolgreich zu sein. Aber das ist natürlich ein Trugschluss. Die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt ja eher noch zu. Und insofern ist der Wunsch nach Kontrolle nachvollziehbar und gleichzeitig bleibt es ein frommer Wunsch, ne?
Ja, und genau das ist auch die Falle, in die wir da ganz schnell tappen, der zentrale Claim meines Buches. Wenn wir uns festkrallen, wenn wir um jeden Preis absolute Kontrolle im Außen suchen, verheddern wir uns in der Regel. Wir werden dann eher starr. Was wir eigentlich brauchen, ist aber das Gegenteil, nämlich Flexibilität. Wir müssen handlungsfähig bleiben, vertrauen, weitergehen und dabei akzeptieren, dass wir eben nicht alles steuern können.
Und dann geht es im dritten Teil deines Buches darum, wie man dann auch damit umgeht, wie man dann zu innerer Stärke kommt. Und das kannst du uns ja auch nochmal erklären, ist ja auch die Erfahrung, die ich mache. Eigentlich ist weniger oft mehr, ne? Also nicht überall dabei sein wollen, nicht überall die Notification bekommen, nicht überall eine Meinung zu haben vielleicht sogar.
Ja, also im dritten Teil geht es vor allen Dingen um Selbstwirksamkeit, also dieses Vertrauen. Ich kann handeln, auch wenn ich nicht alles steuern kann. Und um die Frage, wie wir genau das schrittweise stärken können. Und zwar basiert das auf einem 6-Wochen-Programm, das ich selbst erforscht habe in Kooperation mit der Charité. Und ganz wichtig sind da immer viele kleine Schritte. Nehmen wir uns ja häufig Riesensachen vor, die super diffus sind, um wirklich etwas zu verändern. Im Leben ist es aber wichtig, sich konkrete, kleine Ziele zu stecken, sich auf positive Erfahrungen, Erfolgserlebnisse zu fokussieren. Was kann ich denn schon? Wie kann ich daran aufbauen? Ja, das ist zentral, weil es braucht lange, um neue Gewohnheiten, neue Denkmuster wirklich zu etablieren. Und das ist entscheidend, am Ball zu bleiben. Und das gelingt deutlich eher, wenn wir uns kleine Erfolgserlebnisse schaffen, als wenn wir uns von Anfang an übernehmen.
Gelingt es dir auch selbst gut?
Schon, ich würde sagen, ich bin ein Mensch mit einer sehr hohen Selbstwirksamkeit, weil ich schon viele Dinge aktiv gestaltet habe. Also das Buch ist ein super Beispiel. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich nach den Wahlen immer am Strand in Venice Beach gejoggt bin und ganz viel über die Thematik nachgedacht habe, was das jetzt eigentlich über uns aussagt und so weiter. Und ich hatte da so diese ersten diffusen Ideen im Kopf. Und das Ganze habe ich ja irgendwann umgesetzt, bis das Buch jetzt überall in der Buchhandlung liegt. Und das ist ja eine super krasse Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Ich habe etwas geschaffen, was ich am Ende selbst in die Hand nehmen kann und was dann sogar von anderen Menschen rezipiert wird. Und solche Erfahrungen, die stärken natürlich meine eigene Selbstwirksamkeit und geben mir das Gefühl, ich kann Dinge mitgestalten und lenken.
Und das stärkt dann das Selbstbewusstsein, ne? Das kennen wir ja wiederum auch von den Kindern. Meine mittlere Tochter, wie gesagt, die Mathilda, die ja hier auch mitmacht, die macht dann eben auch noch Cheerleading und die macht dann auch noch Querflöte und probiert sich gerne aus. Und dadurch hat sie natürlich auch Erfolgserlebnisse, auch Dinge, die nicht klappen, aber sie hat eben auch diese Dinge, die klappen. Und das braucht man natürlich auch als Erwachsene, ne? Und deswegen sage ich auch immer, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr ausprobieren, links und rechts, auch mal irgendwie ein Hobby ausprobieren oder mal mit jemandem sprechen, mit dem man sonst nie sprechen würde. Also so rauskommen aus dem Komfortkreis sozusagen.
Voll, das sind also Kreisläufe, die sich mit der Zeit immer weiter selbst verstärken. Bezeichnen wir auch als Matthäus-Effekt. Wer hat, dem wird gegeben. Also du erreichst eine kleine Sache, das pusht dann deine Selbstwirksamkeit, du suchst dir die nächste Herausforderung, bist da positiv voller Energie, das gelingt wieder und so weiter und so entfaltet sich das Stück für Stück über die Zeit.
Das Buch kommt richtig gut an, ne? Auch in den Listen sieht man sehr deutlich, also du bist auf Platz 11, glaube ich, eingestiegen, ne? Also das trifft einen Nerv gerade, ne?
Ja, wir sind jetzt die ersten Wochen jede Woche kontinuierlich in Folge auf der Spiegel-Bestseller-Liste.
Ja, Glückwunsch.
Was mich natürlich sehr freut und ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Too Much trifft es ganz gut, was viele Menschen gerade erleben, weil es so ein Zeitgeistthema ist.
Ja. Und der Titel ist auch so treffend. Ich habe auch schon mit vielen Autoren hier im Podcast gesprochen, die waren nachher gar nicht so super happy mit dem Titel. Das ist wohl auch immer nochmal ein Ausdiskutieren mit dem Verlag. Und ihr habt es geschafft, etwas zu finden, was sehr kurz und knackig ist und wohl viele Leute relaten können, wie man so sagt, ne?
Ja, wir haben da intern super lange dran getüftelt. Dachte ich gestern noch, das ist immer krass, du hast dann am Ende so einen catchy Titel und denkst dir so, boah ja, trifft es total und das wirkt dann so banal, aber du brauchst erstmal voll lange, bis du diesen Titel hast und dann wirklich so dir sagen kannst, ja das ist es, das trifft den Nagel auf den Kopf. Also es ist ein anspruchsvoller Prozess.
Ich meine, du hättest ja auch sagen können, less is more oder sowas in der Richtung, aber too much, das ist halt so ein geflügeltes Wort mittlerweile auch schon, ne?
Ja.
Ja.
Das ist ja auch so eine Redewendung, so, boah, es ist mir jetzt too much, so. Ja. Trifft es einfach, was man so denkt.
Wie geht's jetzt weiter? Schreibst du schon das nächste langsam?
Ich mache jetzt erstmal weiter mit Too Much, damit das Buch seine Leser findet.
Das war aber kein Nein, ne? Eben von dir.
Also mir macht das total viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich also irgendwann schon auch noch ein nächstes Buch schreiben, definitiv. Aber jetzt natürlich nicht 3 Wochen oder 4 Wochen nach Erscheinen des ersten. Es darf jetzt noch ein paar, es darf ein bisschen sacken und dann werde ich die ersten Ideen zum Fortsetzungsprojekt sortieren und dann wahrscheinlich irgendwann umsetzen.
Wir sind gespannt. Man kann dir natürlich folgen. Wir tun das hier alles in die Shownotes, auch LinkedIn, Website, das Buch sowieso. Kauft euch dieses wichtige und gute Buch von Eva. Und vielleicht hast du ja auch noch ein Buch, das dir mal gut gefallen hat, das du noch empfehlen kannst. Das machen wir ja am Ende des Podcasts ja auch immer gern.
Ja, ich habe ein Buch, was ich ganz toll finde. Und zwar ist das von Dorothea Assig und Dorothee Echter. Das sind 2 Top-Management-Beraterinnen. Die haben ein ganz tolles Buch geschrieben, nämlich Ambition, wie große Karrieren gelingen. Und beschreiben da sehr schön so die impliziten Dinge, die wichtig sind, um strategisch seine Karriere zu planen, umzusetzen. Mit welcher Haltung sollte ich eigentlich auf die Arbeit, auf die Welt blicken, damit ich wirken kann langfristig in der Welt. Und ich fand das total so ein Augenöffner, weil die viele Dinge beschreiben, über die aus meiner Perspektive selten jemand spricht, die auch irgendwie erstmal intuitiv wirken, die sich aber nochmal ganz anders anfühlen, wenn das ein Experte in Worte fasst. Also zum Beispiel, wie wichtig das jetzt ist, offen zu networken oder wie gehe ich um mit Rückschlägen und so weiter. Also ein ganz tolles Buch, hat sehr viel an meiner Haltung verändert, kann ich jedem ans Herz legen.
Sehr schön. Vielen Dank, Eva. Schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg mit dem Buch, aber natürlich auch mit der Forschung. Gibt ja auch nichts Schöneres, als wenn man das tun kann, was einen auch wirklich interessiert. In diesem Sinne, mach's gut und bis bald.
Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke, Gabriel. Dir ein schönes Wochenende.
Dir auch. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Episode 407 mit Professor Dr. Eva Asselmann. Holt euch unbedingt ihr Buch Too Much. Das gibt's jetzt in eurem Buchladen des Vertrauens. In den Shownotes gibt's natürlich auch nochmal alle Links zu Evas LinkedIn und zu ihrer Webseite. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr meine Seite mal besucht, gabrielrath.com. Dort gibt's mehr über mich und auch über diesen Podcast. Wenn ihr mal an Bord kommen wollt, als Werbepartner geht das, als Gast oder Gästin geht das natürlich, dann schreibt mir einfach über eure Ideen, über ja neue Pläne. Wir können auch eine Veranstaltung auf die Beine stellen, das ist auch schon oft passiert. Ein Live-Podcast, vielleicht wollt ihr auch einen eigenen Podcast starten oder euer Format erneuern, dann kann ich euch auch dabei helfen und beraten. Das habe ich ja nun schon in den letzten 10, 12 Jahren sehr, sehr oft und auch sehr, sehr gern getan. Außerdem könnt ihr diesen Podcast abonnieren, indem ihr ihn einmal abonniert. Das wäre das Erste. Und zweitens könnt ihr mich unterstützen, denn der Podcast ist auch mit Kosten verbunden. Ich reise, wie gesagt, für Podcast-Recordings durch Deutschland. Ich kaufe regelmäßig Technik ein. Ich habe diverse KI-Tools, die monatlich Geld kosten. Wenn ihr sagt, ihr möchtet meine Arbeit als Podcaster unterstützen und dieser Podcast soll auch noch möglichst lange weiterleben, dann könnt ihr jetzt etwas in die digitale Kaffeekasse hauen auf paypal.me/gabrielrath. paypal.me/gabrielrath. Und Rat natürlich mit TH am Ende, so wie sich das gehört. Außerdem könnt ihr meinen Storytelling-Newsletter abonnieren. Da gibt's immer Infos rund um den Podcast, aber auch um Veranstaltungen, auf denen ich bin. Das erfahrt ihr alles in meinem Substack-Newsletter. Kommt diese Woche Sonntag übrigens der nächste raus. Da kündige ich zum Beispiel eine Veranstaltung an nächste Woche. Da bin ich in Hamburg am Dienstagabend. Wer da noch Interesse hat, da gibt's einen neuen Vortrag von mir. Und zwar heißt der The Future is Female. Ich bin ja verheirateter Vater von 3 Töchtern und bringe da so ein bisschen meine Perspektive als jemand, der unter Frauen lebt, mit rein. Und also, wenn ihr mögt, abonniert den Newsletter oder folgt mir auf LinkedIn, da werde ich bestimmt auch nochmal was über diese Veranstaltung schreiben. Außerdem gibt es noch ein Storytelling-Sparingsprogramm. Seit einem Jahr biete ich das an für Gründer, Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, CEOs, alle, die Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen, die viel kommunizieren, und ich helfe euch, eure Positionierung so zu überarbeiten oder auch zu erarbeiten, dass ihr eure Geschichte so erzählt, dass sie Menschen auch interessiert, dass sie Menschen packt, dass Menschen euch zuhören wollen, ja, dass sie mit euch zusammenarbeiten wollen. Ich glaube, Storytelling ist so eine der wichtigsten Future Skills in Zeiten, in denen wir viel über Technologie und KI sprechen. Müssen wir schauen, wie wir Menschen wirklich begeistern, ja, wie wir sie auch emotional ansprechen, und das bleibt das Menschliche, und das müssen wir aber lernen, das können wir auch üben und da können wir auch richtig gut drin werden. Und Storytelling, das brauchst du nicht nur, wenn du in einem Podcast zu Gast bist, das brauchst du, wenn du in einem Meeting bist, wenn du eine Präsentation hast, wenn du jemanden kennenlernst auf einer Veranstaltung, wo auch immer du dich und deine Ideen und deine Vorstellungen und Wünsche vielleicht vorstellst. Da brauchst du Storytelling und ich helfe dir dabei gerne. Auf meiner Website gibt es auch mal einen Überblick, was in diesem Storytelling-Sparingsprogramm alles behandelt wird. Wenn ihr mögt, bucht euch gerne einen Termin in meinem Calendly, gibt es auch in den Shownotes, und dann trinken wir mal eine Tasse Kaffee und ich stelle euch das vor. Das Ganze funktioniert auch sehr einfach remote. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's für heute. Und wir hören uns dann nächste Woche schon wieder mit New Work Chat Podcast Folge 408. Bis dahin, bleibt gesund, schöne Pfingsten, bleibt interessiert, bleibt neugierig und bleibt connected.